Patricia, wie geht's dir heute? Hast du genug geschlafen?
Naja, geht so. Gestern war Germany's Next Topmodel-Finale und das ging wieder bis fast Mitternacht.
Lass mich raten, weil Heidi Klum die Verkündung der Gewinner so in die Länge gezogen hat, wie sie es ja auch in den letzten 20 Staffeln getan hat.
Ja, genau. Damit lässt sie sich ja immer besonders lang Zeit und seit ein paar Staffeln gibt es ja auch zwei Sieger, einen Mann, eine Frau. Es dauert also alles doppelt so lang. Du hast nicht zugeschaut?
Nö. Ich hatte Spannenderes zu tun, aufräumen, Wäsche waschen, was man halt so macht an einem Donnerstagabend. Also ja, ich habe es zwar nicht geschaut, aber ehrlich gesagt, irgendwie interessiert es mich jetzt doch, wer gewonnen hat.
Soll ich es dir verraten?
Ja.
Okay, also Vorsicht, Spoiler, wer es noch nicht geschaut hat, bei den Frauen hat Aurélie gewonnen und bei den Männern Ibo.
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ich gebe es weiter.
Als Teenagerin, da war es für mich irgendwie schon so ein Muss, GNTM zu schauen. In der Schule gab es am nächsten Tag oft kein anderes Thema. Aber irgendwann hat es mich einfach nicht mehr so abgeholt. Bei dir ist das ja anders. Klar, du bist auch Entertainment-Redakteurin, aber du bist auch persönlich interessiert an GNTM. Woran liegt es denn, dass du dir alle Staffeln angeschaut hast, von der ersten bis zur 21., die jetzt gestern zu Ende gegangen ist?
Also als ich mir die allererste Staffel angeschaut habe, 2006 war das, da war ich direkt hooked. Danach hat sich GNTM immer wieder verändert, weiterentwickelt, ist mit der Zeit gegangen. Das Einzige, was eigentlich immer gleich geblieben ist, das ist Heidi Klum. Seit ein paar Jahren ist Diversität ja auch immer wichtiger geworden. Irgendwann haben nicht mehr nur große, schlanke Frauen mitgemacht. Es durften sich auch Männer bewerben, das war lange überfällig. Petite-Models waren dabei, also kleine Models, Curvy-Models und Plus-Size-Models, die nicht Kleidergröße 32 haben, ältere Models. Aber mittlerweile habe ich das Gefühl, dass es eigentlich wieder in die andere Richtung geht und dass die Show eigentlich nur noch so tut, als wäre sie divers. Jetzt war zum Beispiel eine im Finale, Daphne, die gilt als curvy.
Und deiner Meinung nach war sie das offensichtlich nicht?
Überhaupt nicht. Sie sieht aus wie wir alle. Völlig normal halt.
Normal? Was ist damit eigentlich gemeint? Wieso ist das Aussehen uns so wichtig und wieso haben wir bei gewissen Bodytypes automatisch Vorurteile? Verzehren Shows wie Germany's Next Topmodel unsere Perspektive darauf, was normal ist? Und damit herzlich willkommen.
Explained. Was heißt das für mich?
Hi, ich bin Sophie Bierendt, Redakteurin für Wissen und Ratgeber in der Redaktion von web.de News und GMX. Und ich freue mich, dass du, Patricia, uns in dieser Folge mit deiner Expertise bereicherst, denn du bist Entertainment-Redakteurin bei uns und vor allem bist du ja auch GNTM-Expertin.
So werde ich mich in Zukunft immer vorstellen. Hallo Sophie.
Du hast es ja vorhin schon kurz erwähnt, bei GNTM scheint Diversität als Konzept ausgedient zu haben. Und auch wenn ich jetzt so auf Social Media unterwegs bin, habe ich irgendwie das Gefühl, dass Vielfalt einfach nicht mehr so aktuell ist, sondern vor allem ein ganz bestimmtes Schönheitsideal. Stichwort skinny oder heroin-schick. Vor allem junge Frauen geben sich Tipps, wie sie so dünn wie möglich werden können. Sie zeigen zum Beispiel, was sie an einem Tag so essen und ja, das ist oftmals recht wenig. Kein Wunder, richtig dünn zu sein ist wieder cool geworden. Ja, und auch bei jungen Männern spielt das Aussehen eine große Rolle. Ein Trend derzeit ist das sogenannte Looks-Maxing, also sich selbst so weit wie möglich zu optimieren. Teils tauschen die Männer da wirklich gesundheitsgefährdende Ratschläge aus, wie sie ihr Aussehen weiter verbessern können. Nicht nur durch Botox, Hyaluron und OPs, sondern tatsächlich auch durch Gewalt. Also zum Beispiel gibt es das sogenannte Bone-Smashing. Dabei schlägt man gezielt auf Knochen im Gesicht, um deren Struktur zu verändern. Also ich weiß ja nicht, ob das jetzt nur in meiner Instagram- und TikTok-Bubble so krass zugenommen hat, aber gefühlt wird das Aussehen und vor allem eine bestimmte Art von Aussehen gerade immer wichtiger.
Ja, und nicht nur da. Man muss sich nur mal Fotos vom Red Carpet anschauen. Mir fällt da ganz spontan die Schauspielerin Demi Moore ein. Die war neulich bei einer Gucci-Show in Mailand und da hat sie einen hautengen Lederanzug getragen. Das sollte sexy sein, modern sein, habe ich gelesen. Aber sie sah einfach nur ganz anders aus. Also so ganz anders, als man sie in den letzten Jahren kannte. Ich habe sie im ersten Moment nämlich gar nicht erkannt.
Ja, das Bild habe ich auch gesehen. Ich weiß genau, welches du meinst. Und ich bin auch richtig erschrocken. Die ist so dünn geworden, dass man ihre Knochen sieht. Woran es liegt, dass das Schönheitsideal derzeit wieder weggeht von Diversity und hin zum klassischen, sehr schlanken Idealbild, haben wir mal Friedrich Schorp gefragt. Er ist Soziologe und beschäftigt sich vorrangig mit Gewichtsdiskriminierung, also wie Menschen mit hohem Körpergewicht gesellschaftlich wahrgenommen werden. Er meinte ja zu uns, dass er nicht das Ende von Body Positivity sieht, aber schon ihren Bedeutungsverlust.
es wurde halt so ein kleiner Raum geschaffen mit dieser Body Positivity, wo man gesagt hat, na ja, also man kann ja auch irgendwie sich wohlfühlen und vielleicht auch sogar sportlich sein und irgendwie attraktiv sein und interessant sein mit einem anderen Körper und kann trotzdem selbstbewusst vielleicht auch sein und ein Vorbild sein. Und das wird jetzt eben so zurückgedrängt und jetzt muss es sich eben wieder an so sehr harten Kriterien orientieren.
Genau, Schorp hat unsere Beobachtungen bestätigt, dass sich vor allem junge Menschen wieder an viel strengeren Schönheitsidealen orientieren. Fitness wird auch immer wichtiger. Er sagte auch, dass das mit den vielen Krisen zusammenhängt, die wir gerade überall auf der Welt haben. Kriege, Klimawandel, wirtschaftliche Unsicherheiten. Diese Krisen, die führen zu einem Kontrollverlust und deswegen suchen wir uns gerade in Krisen etwas, das wir kontrollieren können. Den eigenen Körper, sagt Schorp.
Und konntest du diese Beobachtung auch in der aktuellen GNTM-Staffel beobachten, Patricia? Also geht da auch der Trend weg von Diversity und wieder hin zum, ich nenne es jetzt einfach mal, klassischen Model-Schönheitsideal?
Also es haben auf jeden Fall sehr viele unterschiedliche Typen mitgemacht. Man kann GNTM, wenn man jetzt so ganz objektiv drauf schaut, definitiv nicht vorwerfen, dass es nicht divers sein will. Heidi Klum hat damit ja vor ein paar Jahren angefangen, 2022 war das. Da durften plötzlich ältere Models mitmachen, die sogenannten Best-Agerinnen, kleinere Models. Alle Körperformen waren sogar gern gesehen. Damals hat es geheißen, dass sich der Modemarkt weiterentwickelt hat und dass das bei GNTM wiedergespiegelt werden soll. Das wirkt auf den ersten Blick total positiv, aber die Kritik gab es gleich mit.
Welche denn?
Also die diversen Kandidatinnen und später auch Kandidaten, die entsprechen ja einem idealisierten Bild. Es sind normativ sehr schöne Menschen, also wieder nur ein ganz bestimmter Teil der Gesellschaft. Ich habe in dem Zusammenhang mal von Diversity Washing gehört, also dass man eigentlich nur so tun wollte, als wäre GNTM divers. Und auch in der aktuellen Staffel, da waren Best Ager dabei und Curvy Models. Aber wenn man dann genau hinschaut, dann wird halt doch immer wieder ein ganz bestimmter Modeltyp gebucht. Anna zum Beispiel. Die hat ganz viele Jobs abgeräumt. Sie ist, Achtung Spoiler, im Finale Zweite geworden. Und sie ist so der ganz klassische Modeltyp. Groß, schlank, große blaue Augen, lange blonde Haare.
Haha.
Ja, ich weiß, wir sind auch beide blond.
Aber nicht groß. Also so ganz passen wir zwar dann wohl doch nicht ins Schema rein. Und ich höre da schon so ein bisschen raus, dass Body Positivity, also dass alle Körperformen und Typen gesellschaftlich akzeptiert werden, dieses Jahr dann nicht mehr so groß geschrieben wurde. Liege ich da richtig?
Jein. Ich sag dir mal ein Beispiel. Während der Staffel, da werden ja auch immer Modeljobs vergeben. Diesmal war einer bei McDonald's dabei für eine Werbekampagne. Und da haben wir den Models dann eine Stunde lang dabei zugeschaut, wie sie Burger und Chicken Nuggets gegessen haben. Da wurde also schon richtig viel Wert darauf gelegt, dass die Boys und Girls, wie Heidi sie nennt, vor laufenden Kameras essen, auch ungesund essen. Den Job bekommen hat am Ende dann Anna.
Also das finde ich schon mal sehr interessant. Wie vorher gesagt, ich habe ja nur die ersten Staffeln geschaut und da war es ja noch so, da wurden die Models, wenn überhaupt, mal beim Salatessen gezeigt. Und ich erinnere mich noch gut an Giselle, die während des Drehs ja so ein paar Kilo mehr auf die Hüften bekommen hat. Und da gab es auch den ein oder anderen miesen Spruch bei Jobcastings von Auftraggebern. Ja, und auch die anderen Mädels haben nicht gerade gut über sie gesprochen.
Ja, oder der GNTM-Klassiker schlechthin, der sogenannte Pommes-Skandal. Thomas Hayo, der war damals Juror, der hat zu der Kandidatin Marie gesagt, er wäre, Zitat, fast vom Stuhl gefallen, weil sie sich Pommes mit Ketchup und Mayo reingepfiffen habe, obwohl sie doch 2 oder 3 Kilo zugenommen habe. Das war 2013 und da hat sich auf jeden Fall viel geändert in den letzten Jahren. Aber ob diese Änderung immer nur positiv ist? Friedrich Schorp sagt das dazu.
Das würde ich so ein bisschen zwiegespalten sehen. Erstmal finde ich es ja ganz gut. Also ich finde das schon ein bisschen krass, wenn Essen als sowas dargestellt wird, was so extrem verpönt ist und so, ne? Also wenn man die ja nie beim Essen sieht, also als ob sie irgendwie aufs Klo gehen würden oder so. Und da darf man die Kamera nicht draufhalten, so ungefähr, ne? Oder als ob das irgendetwas wäre, was so eklig oder obszön fast schon wäre, ne? Also schambehaftet eben. Also wenn das nicht der Fall ist, sondern man sagt, okay, natürlich essen die auch was und die essen nicht nur Salat, dann kann man das schon auch positiv sehen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch schwierig, wenn dann so das Bild vermittelt wird, oh, guck mal, die essen und sind trotzdem so dünn, also irgendwas mache ich falsch.
Also Schorp meinte sogar, dass es für junge Menschen sehr negative Auswirkungen haben kann, wenn sie die ja meist super schlanken Kandidatinnen und Kandidaten von GNTM so viel Fastfood essen sehen. Das vermittelt den Eindruck, als hätte das Essverhalten ja gar nichts mit dem Aussehen zu tun.
Das finde ich so von der Botschaft an die Zuschauer und Zuschauerinnen fatal. Das schafft ein komplett falsches Bild, was wirklich dann auch gerade junge Mädchen zum Beispiel in Essstörung treiben kann. Oder junge Männer in Lux Maxing oder ähnliches.
Klar, die sehen das und denken, es ist total normal, dass man so viel Ungesundes essen kann und trotzdem schlank ist oder halt eben curvy. An der Stelle sollten wir auf jeden Fall mal über die Definition von curvy sprechen.
Auf jeden Fall. Du hast ja vorher schon über eine Kandidatin gesprochen, die immer wieder als curvy bezeichnet wurde. Ja, und für mich hat diese junge Frau so eine vollkommen normale, sogar eher schlanke und sportliche Figur.
Ja, genau. Du sprichst von Daphne.
Ja, genau. Dass sie bei GNTM als curvy bezeichnet wird, ist logisch, denn es kommt ja auch immer drauf an, mit wem man sich vergleicht. Bevor wir da weiter einsteigen, sollten wir aber erstmal klären, was eigentlich als unter, über und vor allem auch als Normalgewicht gilt.
Du meinst den BMI, den Body Mass Index.
Genau. Der Body Mass Index, kurz BMI, ist ein Wert, der angibt, ob ein Körpergewicht im Verhältnis zur Körpergröße normal, unter- oder übergewichtig ist. Es handelt sich also um eine Messzahl, die dabei helfen soll, die Gesundheit einzuschätzen. Der BMI wird folgendermaßen berechnet. Man nimmt das Gewicht in Kilogramm und teilt dieses durch die Körpergröße im Quadrat. Ein Beispiel: ein 1,80 Meter großer Mann wiegt 90 Kilogramm. Die Rechnung wäre also 90 geteilt durch 1,80 mal 1,80, das wäre dann ein BMI von 27,8. Online gibt es übrigens auch zahlreiche Rechner, in denen man seine Werte schnell eingeben kann und schon wird das Ergebnis ausgespuckt. Ein BMI von 27,8 gilt tatsächlich schon als übergewichtig. Die Einordnung ist nämlich wie folgt. Alle Werte unter 18,5 bedeuten Untergewicht, Werte zwischen 18,5 und 24,9 gelten als Normalgewicht. Ab einem BMI über 25 spricht man von Übergewicht. Von Adipositas, also Fettleibigkeit, ab einem Wert von über 30. Allerdings gibt es seit Jahren Kritik am BMI. Wenn der BMI einem Übergewicht attestiert, sollte man da also nicht zu viel hineininterpretieren. Damit gilt man zwar als medizinisch übergewichtig, Studien zeigen aber, dass ein Wert in dieser Größenordnung keinen großen Einfluss auf die Lebenserwartung und verschiedene Erkrankungen hat. Und der BMI berücksichtigt nicht den Körperbau eines Menschen. Es wird zum Beispiel nicht zwischen Muskel- und Fettmasse unterschieden.
Okay, halten wir mal fest. Ein normales Gewicht nach dem Body Mass Index hat jeder, der ein BMI zwischen 18,5 und 25 hat. Dennoch orientieren sich viele eher am durchschnittlichen Gewicht der Bevölkerung.
Da haben wir ein BMI auf einmal von 27, 28 so. Und mit dem Lebensalter ein bisschen höher gehen, stellen wir eben fest, ich glaube 70% der Männer und über 60% der Frauen im Alter von 45 bis 70, im hohen Alter wird es dann wieder weniger, haben eigentlich einen erhöhten BMI. Dann kann ich eigentlich nicht mehr von Normalgewicht, nicht in einem statistischen Sinne sprechen. Dann ist das Normalgewicht eigentlich der Übergewichtsbereich, also zwischen 25 und 30 irgendwo.
Jetzt zurück zu unseren Models, deren Gewicht sich von dem durchschnittlichen Gewicht der Bevölkerung meist ja ziemlich unterscheidet.
Friedrich Schorp hat uns das noch etwas genauer erklärt.
In diesem Fall hat man es ja jetzt zu tun mit Models irgendwie und da ist natürlich normal dünn. Im Zweifelsfall so haarscharf an der Grenze zum Untergewicht oder sogar schon klar im Bereich des Untergewichts. Ne? Also 18,5 ist da sozusagen jetzt nicht besonders wenig. Das ist in diesem Fall das Normal. Und dann ist natürlich, was danach kommt, was dann nicht nur also deutlich unter dem Durchschnitt ist, weil das der BMI irgendwo bei 27, 28, aber auch eigentlich in dem Bereich ist, der auch aus gesundheitlicher Sicht durch die Gesundheitsorganisation als ideal angesehen wird, ist da dann schon fast schon was wie Übergewicht. Ne? Das heißt dann natürlich nicht Übergewicht, soll ja positiv sein, dann heißt es eben curvy. Da hat sich die Norm eben also auf der Skala nach links, nach unten so weit verschoben, dass das, was eigentlich dünner ist als der Bevölkerungsdurchschnitt und gesundheitlich ideal ist oder gesundheitlich als ideal beschrieben wird, dass das dann schon ja irgendwie curvy oder üppig oder sowas ist. Ne? Aber das ist in gewisser Weise logisch, ne? Weil eben das normal so weit unten angesetzt wird.
Und genau das ist es dann halt, was bei uns Zuschauern so für Unverständnis sorgt, dass wir uns eben denken, die ist doch völlig normal. Aber klar, im Vergleich zum Durchschnittsmodel hat die Person einen höheren BMI und das ist dann in der Welt der Models curvy.
Genau, und deshalb sollten wir uns auch nicht mit den Models und Curvy-Models vergleichen. Die werden sozusagen in eine andere Skala eingeordnet.
Ja, absolut. Nur vor allem für junge Zuschauerinnen und Zuschauer fehlt eben genau diese Einordnung, dass diese Skala der Norm bei den Models weit nach links verschoben ist. Und deshalb sieht Friedrich Schorp die Bezeichnungen Curvy und Plus Size auch durchaus kritisch.
Also auch die Plus Size Model waren ja teilweise noch nicht mal im Übergewichtsbereich, sondern die waren ja teilweise noch so an der Grenze zum im Anführungszeichen Normalgewicht, weil eben der Standard zu niedrig ist. Aber das macht natürlich etwas mit den Zuschauern, weil die nehmen dann natürlich wahr, also wenn das curvy ist, ja, was bin ich dann eigentlich? So, ne?
Klar, also sowas ist ziemlich verunsichernd. Und dann kommt ja auch noch dazu, dass Menschen mit hohem Gewicht es eh schon schwer haben in unserer Gesellschaft.
Ja, leider ist das nach wie vor so. Und Friedrich Schorp beobachtet sogar, dass durch den Trend, wieder besonders schlank zu sein, auch befeuert durch die Abnehmspritze, es übergewichtige Menschen wieder schwerer haben. Denn sie müssen sich mit einer ganzen Reihe an Vorurteilen herumschlagen.
Zum Beispiel, dass sie faul sind.
Ja, genau, das ist eins der Vorurteile. Die meisten denken, dass der Körper Ausdruck von Disziplin und Willenskraft ist. Und das wird dann auf den Charakter übertragen. Menschen mit einem höheren Gewicht, die gelten als faul, als unhygienisch, sie sind ständig krank oder undiszipliniert. Schorp meinte dazu, dass Hochgewichtige sozusagen mit so einer Art Schulden in eine Bewertungsskala starten. Und die beziehen sich nicht nur auf das Aussehen an sich, sondern auch auf alle möglichen Charaktereigenschaften.
Aber dem ist ja gar nicht so, dass Übergewichtige automatisch faul sind, zum Beispiel jetzt im Job.
Nein, absolut nicht. Solche Vorstellungen halten sich aber hartnäckig. Schorp hat erzählt, dass für etwa 80% der Menschen laut Umfragen das Körpergewicht eine Frage der Disziplin ist. Das allerdings steht natürlich im Widerspruch zur medizinischen Einschätzung. Die führt es nämlich überwiegend auf genetische und soziale und psychologische Faktoren zurück, sagt er.
Dass wir aber diese Vorstellungen weiterhin haben, hat schon etwas mit unseren früh erlernten ästhetischen Normen zu tun.
Genau, wir leben schon von klein an mit diesen ganz klassischen Normen. Also schlank sein ist gut, hochgewichtig was Negatives. Und das wiederum verfestigt dann auch unsere Schönheitsvorstellungen, die wir haben, sagt Schorp, die dann wiederum unsere Urteile über Menschen oft ganz unbewusst beeinflussen.
Und was können wir jetzt aktiv dafür tun, damit dem nicht mehr so ist? Diese Denkweise haben wir ja von Kindheit an quasi gelernt.
Ja, leider. Darum hilft es natürlich, sich erstmal klarzumachen, dass die Vorurteile, die wir haben, falsch sind. Und wir können natürlich darauf achten, dass wir sie nicht weiter verbreiten und im besten Fall sogar was dagegen tun, dass sie sich weiter verbreiten. Das heißt ganz konkret, dass wir zum Beispiel einfach was sagen, wenn gemeine Kommentare gemacht werden. Wenn jemand zum Beispiel einen Witz über einen übergewichtigen Kollegen macht, dann sollte man ganz klar sagen, das finde ich nicht witzig oder es ist nicht in Ordnung, so über Leute zu reden. Den Tipp hat uns Friedrich Schorp auch gegeben, denn so kann man klarstellen, dass solche Frotzeleien auch eine Form der Diskriminierung sind.
Und wie nimmst du das jetzt bei GNTM wahr, Patricia? Also ist Heidi Klum sensibel?
Also was mir bei GNTM in den letzten Staffeln auf jeden Fall aufgefallen ist, ist, dass sich der Ton deutlich geändert hat. Wir haben vorhin über Giselle und Marie gesprochen, die dafür kritisiert worden sind, dass sie zugenommen haben. Das gibt's heute nicht mehr. Heidi Klum ist auf jeden Fall sehr viel sensibler geworden. Wenn sie oder ihre Jury kritisieren, dann tun sie das sehr viel diplomatischer, als das noch vor ein paar Jahren der Fall war, sehr viel konstruktiver. Ich würde sagen, dass die Kandidatinnen und Kandidaten nicht mehr so vorgeführt werden, wie das früher der Fall war.
Aber trotzdem ist GNTM einfach eine Show, in der es natürlich in erster Linie ums Aussehen geht. Und danach werden die Kandidatinnen und Kandidaten ja auch beurteilt.
Genau, es sind vor allem sehr junge Menschen, die da beurteilt werden. Für ihr Aussehen, die Art, wie sie sich bewegen oder wie sie sich anziehen. An dem, was dort gesagt wird, orientieren sich natürlich dann auch die, die sich das anschauen. Und die sind oftmals noch sehr viel jünger als die Models. Es gibt in jeder Staffel ein Nacktshooting, eins mit nicht sehr viel Stoff am Körper, in Unterwäsche. Es gibt das Umstyling, bei dem sich alle Heidis Wünschen beugen müssen. Es geht also immer um Optik, um Attraktivität, oftmals spielt auch Sexy sein eine Rolle. Body Positivity und Diversität, die spielen da eigentlich nur eine Nebenrolle. Und das hat natürlich einen Effekt auf die, die zuschauen.
Und ein Ende von GNTM ist ja nicht in Sicht, oder?
Nein, also nicht, dass ich wüsste.
Wenn du jetzt also einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir für die Zukunft wünschen?
Ich denke da ganz spontan an Alex Mariah Peter. Die hat 2021 gewonnen als erste Transfrau. Und seither zeigt sie sich eigentlich immer wieder auf Instagram, wenn sie abgenommen hat, aber auch, wenn sie wieder zugenommen hat. Mal 40 Kilo drauf, dann wieder 30 Kilo runter. Sie geht damit sehr offen und ironisch um. Und sie hat auch selbst mal dazu gesagt, dass es total wichtig sei, sich in jeder körperlichen Verfassung zu zeigen und dass wir damit aufhören müssen, das ständig zu thematisieren und zu bewerten. Ich glaube, es braucht Pionierinnen wie sie, damit sich vielleicht auch wirklich mal was ändern kann, eben weil sie die erreicht, die Sendungen wie GNTM wirklich gucken.
Apropos GNTM gucken, ist es denn überhaupt eine gute Idee, wenn Teenager diese Show schauen? Oder wäre es als Eltern besser, ihnen das zu verbieten? Die Frage haben wir mal Friedrich Schorp gestellt.
Das macht es ja nur interessanter. Und so, ich glaube, für so problematisch halte ich es jetzt auch wieder nicht. Also man sollte mit ihnen vielleicht drüber reden. So, ne? Also da gibt es schlimmere, sag ich mal, schlimmere Sachen, die denen insbesondere natürlich jetzt vielleicht nicht unbedingt im linearen Fernsehen, aber im Internet ihnen da über den Weg laufen können. da ist sozusagen die Botschaften, die bei Germany's Next Topmodel vermittelt werden, noch einigermaßen harmlos dagegen. Aber ich finde, man sollte es besprechen. Ne? Man sollte ihnen auch klar machen, dass es eben inszeniert ist von vorne bis hinten und dass das halt andere Dinge im Leben gibt, die wichtiger sind, als so auszusehen.
Da kann man dann gar nicht mehr viel hinzufügen. Klar, es macht total Spaß, Sendungen wie GNTM zu schauen. Und es ging ja mit Body Positivity und Diversity in den letzten Jahren auch in eine richtige Richtung. Schade, dass das Gefühl jetzt nun wieder so ein bisschen nachlässt. Also hoffen wir einfach mal für die nächste Staffel, dass der Trend wieder so ein bisschen umgekehrt werden kann und man wieder einen positiveren Blick auf alle Körperformen legt. Trotzdem sollten wir natürlich im Hinterkopf behalten, es ist eine Show und niemand muss so aussehen wie ein Topmodel. Das Wichtigste ist, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt.
Und darauf ein Döner.
Und danach ins Reformer Pilates.
Oder eben halt auch nicht.
Ja, auch absolut fein für mich. Es war schön mit dir gewesen, Patricia. Danke, dass du deine GNTM Insights mit uns geteilt hast.
Immer wieder gerne. Ich liebe auch dein Klumpquam perfekt sehr.
Das war unsere erste Folge unseres neuen Podcasts Explained, in dem wir alle zwei Wochen aktuelle Themen besprechen, von Expertinnen und Experten einordnen lassen und fragen, was bedeutet das eigentlich für mich? Wenn ihr Themen habt, über die wir mal ausführlicher sprechen sollten, meldet euch gerne. Unseren Kontakt findet ihr in den Shownotes und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne ein Abo da. In unserer nächsten Folge klären wir, wie ihr euch vor Demenz schützen könnt. Die Folge gibt's ab 12. Juni. Danke fürs Zuhören. Ciao.
Ciao.
Explained. Was heißt das für mich? Ist ein Podcast von GMX und wird produziert von Pool Artists.